Jakobus 3, Vers 18. Der Zusatz zu einer sehr wichtigen Ausführung über die Weisheit und ihre Folgen. Beim Jakobusbrief ist das oft so, dass man den roten Faden des Briefes manchmal nicht so ganz auf den ersten Blick sieht. Das macht manchmal so den Eindruck eines Stichwortzusammenhangs, ob das Sprüche oder Spruchreihen aneinander gehängt sind. Der rote Faden ist manchmal sehr tief gelegt, also nicht ganz so an der Oberfläche erkennbar. Aber es ist einer da. In dem dritten Kapitel ist um die Frage gegangen, was ist eigentlich das Wesen von Lehrern in der Gemeinde? Und der Jakobus hat gesagt, also da brauchen wir nicht so vorschnelle Bewerbungen zu dieser Tätigkeit. Und die Maßstäbung zu beurteilen, ob da jemand für geeignet ist oder nicht und ein Lehrer in der Gemeinde sein kann, die will ich euch geben. Und dann sagt er, die Weisheit ist das Kennzeichen. Woran aber erkennt man Weisheit? Und dann hat er gesagt, im ersten Durchgang Weisheit erkennt man zunächst einmal daran, ob einer seine Rede zügeln kann. Also das ist überhaupt das Grundproblem. Die Leute kriegen alles hin in der Welt. Riesen Dinge haben wir gezähmt und erfunden, aber seine Klappe halten, das ist ganz schwer. Das Reden, das ist wie das Entzünden eines Waldbrandes. Das ist der erste Teil. Und dann von Vers 13 an hat er noch einmal nach den Kennzeichen der Weisheit gefragt und dann gezeigt, es geht ja gar nicht um geistige Fähigkeiten vor allen Dingen, sondern Weisheit von oben her, sagt er. Weisheit, die Gott denkt, ist gekennzeichnet durch guten Wandel, Sanftmut und dann in Vers 17. Die Weisheit aber von oben her ist aufs Erste lauter, also durchsichtig vor Gott und vor Menschen klar, danach friedsam, gelinde, hässlich etwas sagen, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ohne Heuchelei. Es sind sehr praktische Lebensmerkmale, die die Weisheit Gottes bewirkt. Das haben wir im Einzelnen beim letzten Mal versucht zu erläutern, da will ich jetzt nicht mehr dran verlieren, sondern stelle den Zusammenhang nur her, um jetzt beim Vers 18 einzusetzen. Das scheint so ein Vers zu sein, der jetzt inhaltlich eigentlich gar nichts mit dem Vorhersehen zu tun hat, ist aber doch in gewisser Weise die Summe. Die Frucht aber der Gerechtigkeit wird gesät in Frieden denen, die Frieden halten. Wir sind gleich bei Kapitel 4 weiter, aber ich will jetzt zunächst einmal hier einhalten. In diesem Vers sagt der Jakobus noch einmal zusammenfassend, wozu die ganze Bemühung oder das ganze Ausschau halten nach Weisheit. Wozu? Es soll Frucht der Gerechtigkeit wachsen. Was ist Frucht der Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist eine Beschreibung für ein Wort, das sehr tief und sehr weit zusammenfasst, was göttliche Lebensqualität ist. In der biblischen Sprachgebrauch hat der Ausdruck Gerechtigkeit sehr viel stärker als bei uns das positive Element in sich, etwas aufrichten. Also man richtet ein, man sagt ja, das Essen ist gerichtet. Es ist zubereitet, es ist alles fertig, man kann jetzt Platz nehmen und essen. Etwas ist ausgerichtet, neu aufgerichtet, gerade gemacht, hingebogen, wieder in Ordnung gebracht. Gerechtigkeit ist nach biblischem Verständnis das, was wo etwas ins Lot gebracht worden ist, in richtig gemacht worden ist, in die rechte Beziehung zu Gott gesetzt worden ist. Das gehört jetzt negativ dazu, dass etwas gerichtet wird im Sinne von aufgedeckt, verurteilt, angeklagt, verurteilt. Zum Recht machen, in Ordnung bringen wird, aufdecken, der Sünde und die Erfahrung der Vergebung der Sünde. Aber das Ziel alles aufsetzen, ist eben das Aufrichten. Die Frucht der Gerechtigkeit ist jetzt das Leben, das wächst, wenn Gott in seiner Gerechtigkeit wirkt. Er schafft Leben, er bringt Leben wieder auf den geraden Kurs. Er richtet es aus und er richtet es auf. So, dann sagt er, die Frucht der Gerechtigkeit wird gesät. Das ist ein Wachstumsprozess. Und diese Saat und dieses Wachstum geschieht nur da, wo befriedete Zustände sind. Wo Kampf und Streit ist und Rivalität, da kann man nicht sehen. Sehen braucht Ruhe, braucht befriedete Zustände. Und Wachsen und Gedeihen braucht es. Wenn die Panzer über den Acker kreuzen, da kann man weder sehen, noch kann man da wachsen lassen. In Kriegszeiten werden Schützengräben auf Äckern gegraben, aber wird nicht gesät, da kann man nicht sehen. Da kann man nicht wachsen lassen. Das meint er hier. Er hat ja vorher von der Weisheit geredet und hat gesagt, wo die Weisheit fehlt, da ist Neid und Zank. Und Unordnung und jedes böse Ding, das recht sein heißt es. Das ist das der Kennzeichen der Weisheit von unten. Das ist, was Schleue ist. Cleverness. Austricksen. Das ist vom Geist. Die Schleue dieser Welt ist das Kennzeichen vom Geist der Rivalität und der Konkurrenz. Streit und Zank. Das Vergleichen. Das ist der Geist der Weisheit dieser Welt. Also, wo sowas herrscht. Da kann nicht in Ruhe gesät werden, die Frucht der Gerechtigkeit, und sie kann nicht gedeihen. Die wird gesät im Frieden denen, die Frieden halten. Wörtlich heißt es sogar, die in Frieden tun. Also da geht es gar nicht nur darum, die den Frieden, der nun mal da ist, jetzt wahren und nicht kaputt machen, sondern es heißt wörtlich, die den Frieden tun. Die Frieden bewirken. Das ist ein doppelter Zusammenhang. Also die befriedeten Zustände sind ja Frucht des Wirkens Gottes. Er Menschen in das rechte Verhältnis zu Gott bringt und das rechte Verhältnis zueinander bringt. Aber befriedete Zustände sind auch zugleich der Humusboden, auf dem weitere Frucht der Gerechtigkeit, also neu in Ordnung gebrachtes Leben und sich ausweitende, befriedete Verhältnisse wachsen können. Beides stimmt. Befriedete Verhältnisse sind immer Frucht der Gerechtigkeit Gottes. Und wo mehr Frucht der Gerechtigkeit wachsen soll, dann gehören befriedete Verhältnisse daher, damit in Ruhe gesät werden kann und in Ruhe wachsen kann. Er hat die Gemeinden im Blick. Das ist die Philosophie an sich. Er redet hier immer ganz praktisch. Der Jakobus ist sehr am praktischen Leben der Christen und ihrer Gemeinden interessiert. Und das, was wir brauchen, ist nichts anderes, als das wirklich Buch der Gerechtigkeit ist. Leben aufgerichtet wird. Was wir genug haben, ist gebeugtes Leben, geknicktes Leben, niedergetretenes Leben, enttäuschtes Leben, verbranntes Leben. Das haben wir alles. Das fügen wir uns gegenseitig zu. Wir brauchen Frucht, die sich aufrichtet, die reift, die wächst. Man sieht, es geht weiter. Vermehrt sich. Gottes Leben vermehrt sich. Und dass das, wenn in euren Gemeinden Streithammelei ist, wenn der Geist des Neides und des Zankes, des sich Vergleichens und der Rivalität und der Empfindlichkeit nährt, dann kann Gottes Leben nicht gesät und werden und wachsen. Darum geht es hier. Und in Kapitel 4 knüpft er jetzt gleich daran an. Er hat den sofort im Blick, schön wär's, wenn in der Gemeinde, er schreibt ja eine Menge Gemeinden, Kapitel 1, Vers 1, heißt es Jakobus, den 12 Stämmen in der Zerstreuung, das heißt eine Gemeinde Gottes zerstreut in der Welt, ne? Es ist ein Rundbrief, nicht nur an eine einzelne Gemeinde, sondern wirklich so ein Ding, was jetzt in jedem gereicht werden wollte. Konnte, jeder, der zur christlichen Gemeinde gehörte, konnte sich als Adressat dieses Jakobusbriefes verstehen. Und da hat er sofort vor Augen gesagt, das wächst nicht an Frucht der Gerechtigkeit. Ja, weil in der, noch nicht mal im Volke Gottes, befriedete Zustände sind. Deshalb wächst keine Frucht der Gerechtigkeit. Und deshalb kommen wir nach Kapitel 4, bitte Sie jetzt hier einen Augenblick mal vorzustellen, dass der Jakobusbrief keine Kapiteleinteilung hatte, keine Verseinteilung, und dass nach Vers 18 in Kapitel 3 nicht eine Lücke war und eine Überschrift und dann Kapitel 4 groß verstanden und dann geht es weiter. Denn wenn man das so liest in unseren Bibeln, hat man immer den Eindruck, ja, jetzt kommt eben ein neues Kapitel. Aber das stimmt gar nicht. Das war ja alles in einem durch Satz an Satz geschrieben. Die Kapitel sind erst viel später dazu gedacht. Und das ist ein direkter Gedankenfortschritt. Die nächste Frage heißt, woher kommt Streit und Krieg unter euch? Kommt nicht daher aus euren Lüsten, die da streiten in euren Gliedern. Ihr seid begierig und erlangt damit nichts. Ihr mordet und neidet und gewinnet damit nichts. Ihr streitet und kämpft und ihr habt nicht darum, dass ihr nicht bittet. Weil ihr nicht bittet, heißt das auf Deutsch. Ihr bittet und empfanget nicht darum, dass ihr übel bittet, nämlich darum, dass ihr es in euren Lüsten verzehren wollt. Der nächste Punkt ist, woher die Armut in der Gemeinde kommt. Ich habe diesen Text lange gelesen, als ein Text, der sehr Wesentliches sagt, über die Ursachen von Krieg und Kampf. Aber es geht ja gar nicht um Krieg und Kampf an sich, sondern der sagt, wollen wir mal darüber nachdenken, wie kommt es denn zu Krieg und Kampf in dieser Welt? Nee, das ist ja nicht die Frage. Zu so allgemeinen Plattheiten hat die Bibel kaum die Zeit. Sondern es steht ja, woher kommt Streit und Krieg unter euch? Unter euch. Er schreibt an die Christen. Das ist schon ein ziemlicher Skandal. Und der alte Vater Luther und seine großen Vorgänger haben da ihre Schwierigkeiten mit diesem Text gehabt. Sehen Sie mal Vers 2 an. Da stehen nämlich Sachen drin, die kann man eigentlich, das darf einem nie wahr sein. Ihr seid begierig und erlanget damit nicht. Ihr mordet und neidet. Das kann das so gemeint sein, dass er das an Christen schreibt. Also, das mag ja manchen Knab geben in der christlichen Gemeinde, aber es ist ja vielleicht doch noch ein Unterschied zwischen Streit im Presbyterium und einem Mord. Nicht? Also ist mir noch nicht bekannt geworden, dass irgendwo einer ein Messer zwischen die Rippen geschoben bekommt. Dass ein großer Gelehrter in der Zeit der Reformation, der damals eine neue Ausgabe des griechischen Testament, Neues Testamentes rausgebracht hat, war Erasmus von Rotterdam. Und der war ein ganz großer Geist und hat sehr intensiv so unter dem Motto des Humanismus damals zurück zu den Quellen, das war das Programm, zurück zu den Quellen, hat der, normalerweise las man damals das Neue Testament und überhaupt die Bibel in Lateinisch, in der sogenannten Vulgata-Übersetzung, aber der sagt, das reichte nicht. Die Ursprachen sind Griechisch und Hebräisch, ja, Neues und Altes Testament. Also hat er eine Neuausgabe besorgt des Neuen Testamentes in Griechisch. Und diesen griechischen Text, nach den Handschriften, die damals greifbar waren, ein Neues Testament in Griechisch erstellt und so. Und dieses griechische Testament hat der Luther gehabt, als er seine Übersetzung ins Deutsche gehabt hat, aus dem Griechischen, aus der Ursprache ins Deutsche gehabt. Und wer dann noch die ältere Luther-Übersetzung hat, bei dem findet sich hier in Vers 2, da heißt es nicht, ihr mordet und neidet, sondern da steht, ihr neidet und hasset. Ihr neidet und hasset. Das ist ja nun ein Unterschied zwischen neiden und hassen und morden und neiden. Ich will Ihnen sagen, woher das kommt. Ich erzähle Ihnen das mal, weil das zu der Na, Geschichte, der so Umgang mit dem biblischen Text gehört, was eigentlich jeder lebendige Christ ein bisschen durchschauen sollte. Der Erasmus, das griechische Wort für Morden, das heißt Poneuete. Und der Erasmus von Rotterdam hat gesagt, das kann nicht stimmen. Also, es mag ja viel Knatsch in der Kirche geben, aber ermorden tun sich die Christen doch nicht. Das muss ein Schreibfehler sein. Denn es gibt so ein ähnlich klingendes Wort im Griechischen, das heißt Tonete, Poneuete und Tonete. Und das heißt, ihr neidet. Und deshalb hat er gesagt, hat er vermutet, das ist wahrscheinlich, bis dahin wurden ja die nicht gedruckt, die Bibeln, das ist ja immer, wurde handschriftlich immer abgeschrieben und da konnte schon mal sowas vorkommen. Das hat irgendjemand verschrieben. Das muss ursprünglich heißen, ihr neidet, wo jetzt steht, ihr mordet. Und so hat er uns eingesetzt. In das Neue Testament kann man heute, wenn man sich ein griechisches Neues Testament schaut, findet man unten unterm Strich Fußnoten und da steht drauf, Erasmus hat vermutet und eingesetzt, ihr neidet. Aber alle 1000 Handschriften, und nach dem Erasmus hat man noch sehr, sehr viele entdeckt, alte Handschriften, griechische Handschriften des Alten Testaments, des Neuen Testaments, schreiben durch die Bank ihr Mordet. Das steht auch wirklich nicht eine einzige unter den Handschriften, in denen steht ihr neidet. Der Erasmus war ein Humanist. Und er hat sich mit dem Luther ja furchtbar eine Wolle gehalten. Luther hat seine stärkste Schrift gegen den Erasmus geschrieben. Der Erasmus hat eine Schrift geschrieben über den freien Willen. Und der Luther hat darauf geantwortet, über den versklavten Willen. Und der Erasmus hat gesagt, wir brauchen die Gnade Gottes, aber der Mensch hat von Gottes Güte noch eine Freiheit, sich zu entscheiden. Und der Luther hat gesagt, wer das sagt, der hat vom Evangelium überhaupt nicht auf kein Tippchen verstanden. Der Mensch ist total versklavt. Er ist immer schon besetztes Gebiet. Er ist entweder von Gott oder vom Teufel geritten, aber es gibt keinen neutralen Menschen. Aber der Erasmus war immer der Meinung, wie alle Humanisten auch nach ihm, dass der Mensch trotz seiner Fehler, die er hat, als gefallener Mensch doch einen guten Kern hat. Und weil er so an den guten Kern des Menschen glaubte, konnte er auch nicht glauben, dass die Christen morden. Das ist so schlimm, nun nicht denn. Er hat gesagt, also neiden, das können sie. Aber morden, das können sie nicht. Jetzt steht in der Luther-Revidierten, in der überarbeiteten Luther, steht wieder morden. Das kriegt es. Es spricht den griechischen Urtext und ist doch völlig unverständlich. Ja, für alle Humanisten, für alle, die an gute Menschen glauben, ist das völliger Skandal. Aber nach dem Neuen Testament ist das einfach zutreffend. Jesus hat das in der Bergpredigt eindeutig gesagt, hat gesagt, Mord beginnt mit dem Hassgedanken und dem hasserfüllten Wort. Dann haben wir wahrscheinlich vielleicht von Psychologie noch nicht so ganz so praktisch viel Theoretisches gewusst, praktisch haben wir immer schon gewusst, wie wir heute, wir wissen heute ganz genau, wie man mit Worten und mit Gedanken und wirklich ermorden kann. Ne? Die das wirklich tötet. Wie viele Herzinfarkte gar nicht auf die über Anstrengungen zurückzuführen sind, sondern auf den zugefügten Ärger und die erlittene Demütigung und die Not, die die Menschen wollen. Also, Jesus schaut da durch und lässt den Menschen nicht laufen und sagt, aus dem Herzen, Markus 7, aus dem Herzen des Menschen kommen böse Gedanken und dann nimmt er Habgier, Ehebruch, Mord. Das ist wirklich recht. Ja, sagt der Jakobus, so ist es. Ihr streitet und ihr mordet. Und da die Sünde der Christen ja immer viel schwerer wird, als die Sünde der Menschen, die Jesus nicht kennt, ist auch das Urteil des Jakobus über das, was innerhalb der Gemeinde an Widerwärtigkeiten gegeneinander passiert, so klar. Er sagt, was passiert unter euch? Kriege und Kämpfe. Mord
und Nein. Das ist genau die Diagnose Jesu. Das ist nicht hier im weiteren Sinne zu verstehen, sondern genauso wie es darum geht. Er sagt, hier passiert Krieg und Mord. Er ist getötet. Er hat Gottes Leben kaputt gemacht. Und das muss man deshalb so scharf sehen, weil eigentlich Jesus-Leute genau wissen, wo es lang geht. Und deshalb haben sie keine Entschuldigung. Bei ihnen kann man nicht auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren. Man kann nicht sagen, auch die haben nicht gewusst. Wer Jesus begegnet ist, der muss wissen, wie schwer die Sünde wiegt. Deshalb geht der Jakobus hier so nass fort und hart zur Sache. Und sagt, warum ist das denn jetzt unter euch? Streit in Gemeinden, Bruderkrieg, Geschwisterkrieg, das tötet. Innerlich verletzt, tödlich verwundet, die Bitterkeit, wo man nicht mehr drüber kommt, die einen innerlich abschneidet von den anderen und dann natürlich auch von Gott. Bonhoeffer hat einmal den Satz geschrieben, was zwischen dem Bruder und mir steht, steht auch zwischen Gott und mir. Von mir aus gesehen. Das ist immer so. Das ist, kann ich dir. Gott macht mich nicht haftbar für die Dinge, die vom anderen her zwischen uns stehen, wo einer, sagen wir mal, was nicht zurücknimmt, sondern es geht immer nur um mich und meine Einstellung dazu. Wenn ich etwas festhalten will an Unversöhnlichkeit, an Unrecht und es nicht in Ordnung bringen will vor Gott, und steht es auch zwischen Gott und mir. Es trennt mich und dann tötet es mich. Wir leiden ja furchtbar darunter, Auseinanderrücken innerhalb der Gemeinde. Man geht ja auf Sicherheitsabstand, weil man einander schon so verletzt hat. Und weil man Sorge hat, wir könnten noch mehr Verletzungen oder Wiederverletzungen kommen. Und je mehr man auf Distanz voneinander geht, umso mehr stirbt das Leben ab. Denn kein Mensch kommt alleine klar. Jeder sollte sich fragen, ob er Menschen hat, mit denen er auch über die etwas eher unangenehmen privaten Dinge, die den Glauben betreffen, das Leben betreffen, redet. Christ sein, dass ich total bei mir einfließe, das ist festfahren. Wir sind dazu nicht geschaffen, allein zu leben. Wir brauchen die Geschwister. Wir brauchen die Hilfe in Seelsorge. Und die wir einander in der Gemeinde geben sollen. Das ist ein Leben zusammen. Und deshalb ist die Zerstörung der Gemeinschaft tödlich. Deshalb ist das Verheeren wie Krieg. Schlachtfelder sind das inklusive. So, jetzt sagt der Jakobus, woran liegt das denn? Woher kommt denn dieses Kämpfen und Morden unter euch? Und sagt er, das hat eine Ursache. Vers 2, ihr seid begierig und erlangt damit nicht. Neid und gewinnt damit nicht. Das Streitet und kämpft. Ihr habt nicht darum, dass ihr nicht bittet. Es geht um die Triebe. Das ist ein bisschen schwieriges Kapitel. Denn der Mensch besteht nun mal aus Trieben. Das ganze Leben ist ohne Antriebe, man muss das gar nicht negativ sein, ohne Antriebe gar nicht denkbar. Das gehört, sagen wir, zur Natur des Menschen. Dass er ein Verlangen hat zu essen und zu trinken. Wenn einer kein Verlangen mehr hat, kein Hungergefühl, kein Verlangen hat zu essen und zu trinken, dann ist das ja nicht positiv. Sondern er ist krank. Dauernd jedenfalls. Oder er satt. Dauernd Hunger haben. Aber insgesamt ist das, auf die Dauer ist das nichts Positives, wenn einer nur gar keinen Appetit mehr hat. Das heißt, ich kann doch nicht sagen, was ist das für ein Zollsaal von Wesen, das hat Appetit. Das ist das Bedürfnis zu atmen, ist ein Grundbedürfnis, ein Trieb nach Luft schnappen zu wollen. Also gibt es Triebe, alle Triebe, zu denen diese drei Ziele, die nötig sind, sonst, wenn die nicht erfüllt werden, stirbt das Leben ab. Da geht es nicht nur um Essen und Trinken, da geht es zum Beispiel auch um, sagen wir, den Geltungstrieb. Da hat jeder Mensch, wie der Mensch die Luft zum Atmen braucht und was zum Trinken und zum Essen, so braucht er die Anerkennung. Einer, der nur schlecht gemacht wird, der nie und nirgendwo Anerkennung und in irgendeiner Form Liebe erfährt, der verkümmert und stirbt ab. Das hält man nicht aus. Deshalb haben wir einen ganz starken, jeder hat einen starken Anerkennungsdrang. Und wir tun das meiste im Leben, um gestärkt zu werden, damit unser Ich aufrecht ist. Anerkennung, Selbstwertgefühl nennt man das dann und so. Ne? Das tut sehr viel. Viele Leute sagen heute, die von unserer Seelenlage was verstehen, die sagen, dass die ganze Kauferei bei uns letzten Endes gar nicht darum geht, dass man Dinge kauft, die man braucht, sondern dass dem Motto, hast du was, dann bist du was, funktioniert. Dass es sehr viele Dinge ist, dass man Dinge nicht unbedingt deshalb braucht, weil man sie nur wirklich braucht, ja, ist doch wahr. Ist doch gar keine Verleumdung, muss man auch nicht alles so ganz rechtlich moralisch sehen. Also es gibt nur ganz wenige Supercharaktere unter uns, die ganz ohne Ansehen dessen, was man sonst auch noch trägt in dieser Welt, sich nur nach den Gesichtspunkten kleiden, dass sie einen fetten Tuch auf dem Leib haben. Also selbst der Selbstlose unter uns, wenn ich so umschaue, hat so Restbestände von Modebewusstsein. Hm? Die Geschmäcker sind unterschiedlich, aber so irgendjemand denkt sich, dann man muss mal das kaufen. Das heißt, man kauft gar nicht mehr. Wenn es nur darum geht, du musst was auf dem Balch haben, damit du nicht erfrierst. Ja, ich weiß, der Henker, da ist auch nicht so wichtig, ob das durchgesteuert ist. Wir haben trotzdem noch. Warum kann so ein Ding nicht durchgesteuert sein? Nützt ja vielleicht, der ist ja demnächst Mode mit Löchern drin. Das heißt also, wir alle sind von bisschen darauf aus, zu sagen, das, was ich habe, was ich besitze, was ich mir kaufe oder so, das ist auch dazu da, um zu zeigen, wer ich bin. Hast du was, dann bist du was. Gar nicht gemeint im Sinne von angeben, sondern ist eben so. Das ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Oder nach Geborgenheit und so, nach Sicherheit. Es gibt ein Grundbedürfnis des Menschen. Sexualität. Ein Grundbedürfnis des Menschen ist ja, was. Ohne das wäre unser ganzes Leben ohne schöpferische Energie. Dann die Geschlechtlichkeit bedeutet im Leben eines Menschen eine Energie, die sich in viele Lebensbereiche hinein auswirkt. Gar nicht nur im Bereich der Fortpflanzung oder so, des geschlechtlichen Erlebens im engeren Sinne, sondern Psychologen, reden dann von Sublimierung, also von Umsetzen in andere Bereiche, alle schöpferischen Leistungen, leidenschaftlichen Tätigkeiten, wissenschaftlichen Gebieten, so gehen letzten Endes zurück auf Energien, die auch im Bereich des Geschlechtlichen bei uns sind. Also der ganze Mensch ist ein Bündel von Antrieben. Und wenn einer solche Antriebe nicht hat, dann lahmt er ein bisschen. Da ist das so wie so ein Auto, das 4 Zylinder hat und 3 Viertel sind kaputt, da fährt dann vielleicht rupp, auch noch, das hat aber dann nur noch so das Gedenk, ist nicht mehr so viel, ne? Kommt zum Beispiel wieder mit runter, mit drauf. Und antriebsschwache Menschen, die einfach nicht mehr so den Willen zum Leben haben, das ist ganz leer. So, ich habe das jetzt mal so entfaltet, um zu sagen, wie problematisch. Was soll ich jetzt anfangen hier mit, gesagt, ihr seid begierig? Der Mensch ist doch voller Streben, Triebhaft, voll Bedürfnissen, die er befriedigen möchte. Wir sind ja heute ganz besonders empfindlich, welche psychologische Tools die wieder ist. Hat jeder den Eindruck, wenn die Bedürfnisse nicht richtig befriedigt werden, dann wirst du krank. dann wird man ein Roten und dann ist das ganz schwierig. Und da mit den seelischen Krankheiten ja sehr viel komplizierter ist als mit dem Winter, wo Schnupfen und so, fühlte man sich zu Recht davor. Das Sorgen ist ja gar nicht so ohne. Und es gibt ja nicht wenige Leute, die sagen, die ganze seelische Erkrankung des Abendlandes ist eine Folge des Christentums. So hat da irgendeiner der großen Väter der atheistischen psychologischen Kritik gesagt, der sich mit Freud, der hat im Grunde gesagt, dieses ganze religiöse Brimborium der Leibfeindlichkeit der Christen und so, die Abend hat alles auf dem Kerbholz, weil es so viele kaputte seelische Typen gibt im Abendland. Und da muss man das Christentum und so, muss man irgendwie Stumpf und Zwiebeln ausrotten, damit sie sich erstmal wieder gesund entfalten können. Also, das ist ja eine ganz, ganz starke, herrschende Ansicht heute. Da darf man sie nicht vormachen. Ja, die Christen sind in der Gesellschaft, was die Überzeugung angeht, eine ganz kleine Splittergruppe. Und die herrschenden Meinungen liegen ganz anders. Wie in dieser Richtung. Deshalb entfaltet sich das ja hier auch so. Jetzt möchte ich nur eins sagen. Die Bibel lässt uns eigentlich nicht die Möglichkeit, eine eindeutige, wertneutrale Natur zu sehen. Wir sagen immer, wenn wir über Antriebe und Bedürfnisse reden, das ist natürlich. Und was natürlich ist, das ist gut. Zumindest ist das wertfrei. Oh, so ein Stiefmütterchen wieder da weg, das ist weder gut noch böse, das ist einfach natürlich. Und dass ein Hund beißt, das ist eigentlich nicht böse, sondern das ist natürlich. Das kann man nicht moralisch werten. Und deshalb sagen wir immer, das ist natürlich. Wenn ich Hunger habe, ist natürlich, wenn ich Durst habe, ist natürlich, das Fleisch ist natürlich. Jetzt kann ich, alles, was ich als natürlich erkläre, ist damit irgendwie gut. Und wenn ich sage, das ist ja unnatürlich, das ist jetzt schlecht. Und wenn es Gebote gibt oder Maßstäbe gibt, die etwas erwarten, was nicht natürlich ist, dann kann das doch nicht gut sein. Dann kann das doch wirklich nicht gut sein. Nur wirklich das Haar in der Suppe ist, die biblische Offenbarung zeigt uns, dass es Natur in dieser Neutralität und Güte nicht gibt. Was wir Natur nennen, ist eine Todeswelt. Natur ist im tiefsten Wesen ein Prozess von Sterben, von Werden und Vergehen. Das ist halt natürlich seine Natur. Das ist Vergehen. Wie der Biologe gesagt hat, ist eben normal. Das ist das Leben. Die Bibel aber sagt, dass von Gott her Leben eigentlich nicht in der Todeszelle passieren sollte. Und das Todesschicksal mit dem ganzen Leid und der Kümmerlichkeit, was damit zusammenhängt, Kennzeichen der Gottesferne. Der Tod ist der Sünde soll. Das tiefste und letzte Schreckensgeheimnis der Welt. Wir aber können uns eine Welt in der Harmonie mit Gott ohne den Riss der Sünde, ohne die Konsequenz des Todes. Die können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Das ist überhaupt nicht denkbar. Wir sind aber mit unserem Denken und mit unseren Sinnen total drin in dieser Welt unter dem Tode. Es gibt für uns Natur nicht mehr anders, als so wie wir sie wahrnehmen. Aber in der biblischen Offenbarung wird uns deutlich gemacht, dass es nicht, was wir Natur nennen, so wertfrei nicht, sondern Todesfeld ist. Und dass das, was wir in der Natur nicht ausmachen können, dass Tod immer letzte Quelle in der Sünde hat. Deshalb hat jetzt alles, was in dieser Natur ist, hat nur zwei Seiten. Es ist nicht alles ganz kaputt und falsch, ganz im Gegenteil. Diese Welt ist immer noch die geliebte Schöpfung Gottes. Aber alles und das Schönste hat Elemente des Giftes in sich. Hat zwei Seiten, kann missbraucht werden, steht unter dem Tod. Und deshalb haben auch Triebe, Antriebe des Menschen, sind nie mehr nur eindeutig, sind nie mehr nur aus sich gut. Sondern alles hat Genüssen zu tun. Gott will, dass wir leben. Er möchte die Sättigung des Lebens. Aber das Bedürfnis des Menschen, dass er in der Harmonie mit Gott und seiner Schöpfung erfüllen sollte, Das wird den Menschen zu einem Instrument, mit dem er, an dem sie sich hält und das ihn zum Antrieb wird zur Zerstörung. Er wird als selbstherrlicher Mensch jetzt der Mittelpunkt und alles muss ihm dienen.
Gott will einen Menschen aufbauen und der Mensch wird zum Egoisten. Gott möchte ein stabiles Ich als ein Gesprächspartner, als ein Spiegelbild und dieses Ich dreht sich um sich selber und wird zu einem krampfhaften Ich des Egoisten. In der griechischen Mythologie, in alten Geschichten der Griechen, gibt es die Figur des Prometheus. Ein Titan. Und der Prometheus, so sagt die erzählte griechische Mythologie, der hat mit dem, im Interesse der Menschen mit den Göttern verhandelt über die ganze Opfer, ne, das hat viel Lustiges und viel zu viel und so. Und hat er, bei diesen Verhandlungen hat er den Zeus betrügen wollen. Und dann hat er als Bestrafung der Menschen, des Prometheus, haben die Götter den Menschen das Feuer weggenommen. Da hat der Prometheus sich gewehrt. Der hat immer die Interessen des Menschen. Und hat den Göttern das Feuer wieder gestohlen, um das den Menschen wieder zu bringen. Und dafür ist er dann bestraft worden und an den Felsen geschmiedet worden und die Adler haben ihn tags über die Leber ausgehackt und sich danach wieder nachgewachsen. Nächste haben die Adler wieder die Leber ausgehackt und so. Das war der Prometheus. Und Karl Marx hat den Satz gesagt, geschrieben, Prometheus, also der Emanzipation, für die Freiheit, für die Selbstbestimmung des Menschen kämpfende, gegen die Bevormundung, für den Kulturmenschen kämpfen, den technischen Menschen kämpfen, der bestimmt, wo es lang geht, das ist die Gestalt des Prometheus, gegen die Schicksalsmächte, die dummen, törichten, korrupten Schicksalsmächte, die die Menschen bevormunden, klein halten wollen, um ihn auszubeuten. Prometheus ist die Gestalt, die für die Freiheit des Menschen und seine Selbstbestimmung kämpft. Der ist, so sagt Karl Marx, Prometheus ist der vornehmste Heilige im philosophischen Kalender. Er ist die Leitfigur. Prometheus ist die Leitfigur auf dem Weg in die Selbstbestimmung. So, wie wird der Mensch zu Gott? Ja, sagt Jakobus, das ist es. Prometheus. Aber ist das Ergebnis? Ihr seid begierig und erlangt nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt damit nicht. Ihr habt nicht. Dreimal. Ihr erlangt nicht, ihr gewinnt nicht, ihr habt nicht. Leer. Jesus sagt dazu, wer sein Leben erhalten will, der wird verlieren. Der Mensch, der bestimmt ist von der Begierde, der nur das eine gute Willen, wohlverstanden, Leben, du musst dafür sorgen. Okay. Jetzt verlieren. Die garantierte Methode, Leben zu verlieren. Das ist der Grund der Armut, sagt er. Der Kurs. Also die Armut der Gemeinde zeigt sich an ihrem Streit. Rivalität und Neid sind Folgen, dass der Einzelne nicht aus dem Vertrauen zu Jesus lebt, sondern aus dem Haben wollen. Sein wollen, gelten wollen, wissen wollen, Leben entfalten wollen. Und das ist immer auf Kosten der anderen. Da fühlt man sich immer bedroht von den anderen, eingeschränkt von den anderen, beleidigt von den anderen. Ich empfinde mich schlecht um sich, dehne den eigenen Geltungsbereich aus. Mord und Totschlag, das ja ist. Kennst du das nicht? Ihr habt sich Armut. Leer. Dagegen, da ich da trocken habe ich meinen Satz gelesen, die leeren Hände des Menschen sind seine beste Chance. Dagegen stellt er jetzt das Gipfelbild, der dritte Gewichtspunkt, das Gipfelbild. Prometheus, der sagt, ich werde Mensch und frei, indem ich mir raube, was mir gehört. Prometheus oder der Butler, die leeren Hände des Menschen sind seine beste Chance. Wie heißt es? Ihr habt nicht, Vers 2 am Ende, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das Bittgebet ist das wesentlichste Merkmal des Christen. Das wesentlichste. Lob und Dank auch, aber das typischste Kennzeichen ist das Bittgebet. War das ja so Unvernünftiges zu bitten, weil man sich ja im Verstand sagen muss, Gott weiß ja sowieso alles besser. Er weiß ja, was ich brauche und er weiß, dass ich Not habe und er weiß auch, was das Beste für mich ist. Ja, sagt Jesus, der Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Wir sagen, warum soll ich denn noch bitten? Weil ich da dann danken und loben, ist dann doch viel sinnvoller. Jesus sagt, bitte, soll er zu geben. Bitte. Warum wird das bitte Gebet, obwohl es da eine so Sünde ist, ausdrücklich befohlen? Und der Jakobus sagt, ja, habt ihr? Ihr seid so arm, Gemeinden sind arm. Ja, nicht bitte, ihr krampft euch ein ab, ihr bemüht euch. Es ist ein Ringen und ein Streben, auch ein religiöses Streben, ein moralisches Streben. Aber ihr habt es nicht. Daraus kommt nur Rivalität und Spaltung und Streit. Wie viel Streit ist in der Gemeinde aus dem Wettlauf und dem Streben, welcher fremder ist als der andere? Und wer das volle Evangelium hat und wer das halbvolle Evangelium, ne? Und wer die wahre Heiligung hat, rief sich heute jemand an und verweist mich irgendwo aus Norddeutschland und sagt, ich kenne sie jetzt noch nicht, mit mir hinweisen auf irgendjemand, ich weiß ja auch nicht, was ich für ein Christ bin, ich bin getauft und ich habe Folgendes und Folgendes und Folgendes. Und wir kennen uns doch gar nicht, wir haben drei Sätze gesagt und da hatte sie mir ganzes Kalendarium ihrer christlichen Vorzüge erklärt. Ne? Und gesagt, also das ist jetzt First Class Christentum, ich wüsste ja nicht, was die da für ein Heini gibt. Ob ich dich überhaupt als Christen ernst nehmen kann, aber irgendjemand hat mir deinen Namen gesagt, da rufe ich dich mal an, Vorsichtshalber. So, also das ist ja, wie viel Streit kommt in den Gemeinden daher. Nicht jetzt auch das Streben, das Vergleichen, das im geistlichen Bereich da ist. Seit dem Neuen Testament, seit Korinther. Ihr habt nicht darum, dass ihr nicht bittet. Dass ihr, warum ist das Bitten so wichtig? Das Bitten bringt den Menschen vor Gott in die Position des Bettlers. Und sagt auch, das Bitten kann noch vom Prometheus missbraucht werden. Ihr bittet und empfangt nicht darum, dass ihr übel bittet, nämlich darum, dass ihr es in euren Lüsten verzehren wollt. Ihr sagt, pass auf. Es gibt auch ein Bittgebet, das bittet gar nicht Gott, als wirklich ein Kind oder der Bettler mit leeren Händen, sondern es benutzt Gott als den Lieferanten. Man ist selber sein eigener Herr und Gott soll gefällig hier zuliefern die Klamotten, die man braucht, um seine eigenen Pläne zu verwirklichen. Gott soll die Sicherheit, Gott soll die Geborgenheit, Gott soll die innere Stärke liefern. Was wir damit machen, das wissen wir schon selber. Da sagt er, pass auf. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wenn wir sagen, diese Beten bitten aber. Ja, ihr bittet und ihr empfangt nicht. Weil er böse bittet. Warum? Weil er Bittgebet gar nicht Gott will, sondern Gott missbraucht. Das ist dasselbe. Das Bitten ist der Prozess des Vertrauens. Wenn ein Mensch vom hohen Ross runterkommt, der Anmaßung, des Streichels, der Begierde, als Bettler, ein Kind, der Vertrauen vor Gott zu ihm sein. Und sagt, Jakobus, so wird ihr reich. So wird ihr reich. Jesus hat gesagt, bittet. So wird euch geben. So wird Gott euch geben, Meister. Alle Armut des Menschen und der Gemeinde ist Mangel am Bitten. So, und jetzt ist der Streit offen. Der Jesus freut mich vorhin als den Kritiker von der Psychologie her zu dir wird. Jetzt einmal gesagt, dass der ganze Glaube, der ganze Christentum, das war gut, das wäre so richtig ein Kinderglaube. Leute, die Infantilismus nennt man das. Leute, die, obwohl sie erwachsen sind, sich immer noch wie Kinder benehmen. Ängste und Sorgen haben, dieses das Kindesalter normal sind. Aber über die Erwachsene raus sich entwickeln sollte. Also hat er gesagt, der ganze Glaube an Gott ist ist infantil. Ein Zeichen dafür, dass Menschen kindisch geblieben sind. Peinlich, wenn einer erwachsen geworden sein sollte und immer noch ein Kind ist, dann gar nicht mehr niedlich. Sonst sind die Kinder immer noch niedlich. Aber die Erwachsenen, die sich kindisch benehmen nicht. Und die Bibel sagt, nein, da ist kein Deutschlandstadion, dass man hinauswächst und Prometheus wird, sondern ist ein Ziel, in das ich hineinwachse. Das ist wie ein Kind vor Gott stehe und bitte und bettle
Das ist uns persönlich, gut für eine Gemeinde, wie viel Verzeihung sorgen wir uns. Und Gott nicht darum, und so sind wir ausgelaucht. Nicht darum, dass wir nicht sind. Wir wollen aus, was wollte ich denn da, 190 die erste Strophe. Und danach wollen wir Gebetsgemeinschaft halten, eine Gelegenheit von Bitten und Danken.